Mythos Psyche ist ein Podcast über Psychologie und Gesellschaft, der ein Verständnis dafür schaffen möchte, wie gesellschaftliche und politische Zustände auf unsere Psyche einwirken. Wie bei jeder Podcast-Folge soll es auch heute am Anfang einen kurzen theoretischen Input geben, bevor wir dann in das Gespräch mit Timo einsteigen. Heute möchte ich euch erklären, was Diskriminierung ist, weil wir heute ganz viel über Diskriminierungserfahrungen sprechen. Und Diskriminierung ganz allgemein meint erstmal, dass Menschen im Zusammenhang mit bestimmten Merkmalen, die sie tragen, benachteiligt werden. Diese Merkmale können sein Geschlecht, Hautfarbe, ethnische oder soziale Herkunft, können Alter sein, Behinderungen. Und diese Benachteiligung von Menschen mit bestimmten Merkmalen basieren auf Vorurteilen, die in unserer Gesellschaft gegenüber diesen Menschen herrschen. Und nicht nur ist Diskriminierung eine Benachteiligung, aber kann auch hin bis zu Gewalt führen, und zwar verbale, physische Gewalt, sexualisierte Gewalt. Es gibt ganz viele unterschiedliche Diskriminierungsformen. Sexismus ist ja eine sehr bekannte, Rassismus, Queerfeindlichkeit, Antisemitismus, Ableismus, also Behindertenfeindlichkeit, aber auch Menschen zu diskriminieren aufgrund von ihrer Kleidung beispielsweise, aufgrund von der Größe ihres Körpers, und es gibt auch Klassismus. Außerdem gibt es zwischen diesen Diskriminierungsformen immer noch eine Intersektion, das heißt eine Überschneidung, Verschränkung und letztendlich eine gegenseitige Verstärkung dieser Diskriminierungserfahrungen. Man spricht dann von einer Mehrfachdiskriminierung. Das bedeutet, dass diese Unterdrückungsmechanismen sich gegenseitig verstärken. Also beispielsweise eine einkommensschwache Person mit einer Behinderung leidet nicht nur unter Armut und Ableismus, sondern auch unter der Diskriminierung, die in Kombination dieser beiden Faktoren entsteht. Beispielsweise kann es sein, dass die Person sich eine bestimmte Behandlung finanziell nicht leisten kann und ihr damit soziale Teilhabe verwehrt bleibt. Oder aber eine schwarze Frau in Deutschland macht nicht nur Sexismuserfahrungen, sondern auch Rassismuserfahrungen und kann eine spezifische Sexismuserfahrung machen, die nur schwarze Frauen betrifft, zum Beispiel, dass sie fetischisiert wird. Die strukturelle Unterdrückung, ich habe ja gerade schon von Unterdrückungsmechanismen gesprochen, setzt sich zusammen. Und zwar gibt es einerseits die institutionelle Diskriminierung. Das bedeutet, es gibt diskriminierende Politiken, Gesetze, Regeln, Normen, die von Institutionen durchgesetzt werden, wie zum Beispiel Familienstrukturen, die diskriminierend sind, oder Bedingungen im Arbeitsmarkt oder auf dem Wohnungsmarkt. Wie beispielsweise die Tatsache, dass Care-Arbeit trotz zunehmender Berufstätigkeit bis heute weiterhin immer noch und vor allem unbezahlt von Frauen getätigt wird. Das ist institutioneller Sexismus. Kinderbetreuung, die Sorge für kranke Familienmitglieder, der Haushalt und so weiter und so fort. Oder beispielsweise, dass Menschen, die einen nicht deutsch klingenden Nachnamen haben, auf dem Wohnungsmarkt benachteiligt werden und zum Beispiel von VermieterInnen oder von ImmobilienmaklerInnen gar nicht eingeladen werden zu Wohnungsbesichtigungen. Und dann gibt es noch die individuelle Diskriminierung, und das ist das Sprechen und Handeln von Einzelpersonen, bewusst oder unbewusst, zum Beispiel Beleidigungen, sexistische Witze, Kommentare über das Aussehen, rassistische Abwertungen oder auch sowas wie das Unterschätzen von Fähigkeiten von Menschen aufgrund von Vorurteilen, die in unserer Gesellschaft herrschen. Und diese institutionelle und die individuelle Diskriminierung bildet dann die gesamtgesellschaftliche strukturelle Diskriminierung. Also wir sprechen davon, dass Menschen mit Diskriminierungserfahrungen machen, Menschen mit Marginalisierungshintergrund strukturell benachteiligt sind. Also diese gesamtgesellschaftliche Benachteiligung geht nicht zwangsläufig von einer bestimmten Institution oder einem bestimmten Individuum aus, sondern ist einfach allgegenwärtig und manchmal auch sehr schwer benennbar oder greifbar. Zum Beispiel die Gender Pay Gap, also nach wie vor bestehende Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern in der gleichen Position. eine Unterrepräsentation von Frauen in bestimmten Berufen oder Führungspositionen. Oder auch ein recht klassisches Beispiel ist das Racial Profiling von Personen of Color, also dass Menschen, die keine weiße Hautfarbe haben, überdurchschnittlich häufiger von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Außerdem ist es so, und das wird im Gespräch mit Timo auch Thema sein, dass minorisierte Personen häufiger unter Beeinträchtigungen der psychischen und körperlichen Gesundheit leiden. Die Studien oder einige Studien dazu verlinke ich euch in den Shownotes. Das bedeutet, Menschen, die strukturell benachteiligt sind und Diskriminierungserfahrungen machen, sind stärker von psychischen Erkrankungen betroffen bzw. tragen ein erhöhtes Risiko, psychisch zu erkranken. Warum das so ist, das besprechen wir in der Podcast-Folge. Es wird zum Beispiel um das Minoritäten-Stressmodell gehen. Das verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Jetzt möchte ich euch gerne noch kurz meinen Gast vorstellen. Ich spreche heute mit Timo Slotter. Er ist die geschäftsführende Leitung der Verhaltenstherapeutischen Hochschulambulanz für Psychotherapie an der Universität zu Köln. Und er bringt die Diskriminierungssensibilität nicht nur in seine therapeutische Tätigkeit, sondern auch in die Forschung und in die Lehre mit ein. Das Buch Diskriminierungssensible Psychotherapie und Beratung, was er gemeinsam mit seiner Kollegin Christina Schütteler 2023 im Springer Verlag veröffentlicht hat, verlinke ich euch auch in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, Timo, herzlich willkommen und vielen lieben Dank, dass du heute hier im Podcast zu Gast bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Am Anfang des Podcasts stelle ich ja allen meinen Gästen erstmal eine Frage zu dem Titel des Podcasts, nämlich was sind denn deine Assoziationen oder Fantasien zu Mythos Psyche?
Da hätte ich mich jetzt natürlich gut drauf vorbereiten können auf diese Frage, aber das habe ich nicht getan. Mythos Psyche. Ich finde ganz spannend, dass wir ja in den letzten, ich weiß nicht, vielleicht 10, 20 Jahren uns sehr viel, also gesellschaftlich auch sehr viel oder immer mehr mit der Psyche beschäftigen. Das ist einerseits total gut, ne, dass wir da mit Mythen aufräumen, mit Vorurteilen aufräumen, ne, Stigmatisierung psychischer Störungen zum Beispiel. Da ist viel passiert. Das finde ich total gut. Und gleichzeitig birgt es, glaube ich, schon auch das Risiko, dass wir alles nur noch durch diese Linse sehen, dass wir jedes menschliche Phänomen psychologisch erklären wollen. Und dabei fallen dann möglicherweise soziale Phänomene eigentlich hinten über. Ne? Die verlieren wir aus dem Blick, beziehungsweise die verkürzen wir so ein bisschen individualistisch, indem wir dann immer den Einzelpersonen eigentlich die Verantwortung für Belastung zum Beispiel zuschreiben. Das heißt, Mythos Psyche verstehe ich auch so, das könnte so ein Mythos sein, dass wir alles durch unsere Psyche erklären können. Und das ist aber nicht so.
Ah, schön. Du hast so ein paar total coole Buzzwörter gesagt, die ich auch, die mich ganz oft beschäftigen in der Arbeit, in der Psychologie, also die Individualisierung und dass eigentlich letztendlich ja vergessen wird, welchen Einfluss die Gesellschaft und das System, in dem wir leben, haben. Und es ist ein richtig schöner Einstieg, glaube ich, auch für unsere Folge, weil das ja was ist, was uns heute ein bisschen thematisch beschäftigen wird. Mhm. Und du hast ja ein Lehrbuch geschrieben, Diskriminierungssensible Psychotherapie. Vor dem Hintergrund von dem, was du jetzt auch gerade gesagt hast, was können wir denn verstehen unter einer diskriminierungssensiblen Psychotherapie und warum ist es wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen?
Ja, also ich glaube, ganz grundsätzlich sind wir uns in unserem Fach eigentlich auf so einer theoretischen Ebene einig, dass wir auch soziale Faktoren mit einschließen in unsere Überlegungen, in unsere Therapien und so weiter. Ne? Also wir arbeiten ja immer in einem sogenannten biopsychosozialen Modell. Aber wie mein Kollege Thorsten Pattberg mal so treffend gesagt hat, biopsychosozial ist ein langes Wort und die meisten hören schon auf zu lesen, bevor das Wort zu Ende ist. Das zeigt sich tatsächlich in der Forschung, ne, dass wir sehr, sehr viel Befunde haben zu psychologischen Variablen, sehr, 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 sehr viel Befunde in den letzten 10, 20 Jahren zu medizinischen oder biomedizinischen Befunden und eher wenig Befunde, die sich den sozialen Kontext anschauen, sozusagen. Und im Gegenteil, wir haben in der Forschung auch ja eher so eine Bewegung dahin, dass wir alles Mögliche kontrollieren wollen bei einer Studie, also auch den Kontext kontrollieren wollen und damit verlieren wir aber wichtige Informationen. Und jetzt ganz konkret in der Therapie ist mir das aufgefallen, ich würde sagen, es ist mir zuerst an mir selbst aufgefallen quasi. Ne? Ich habe einfach im Laufe meiner Ausbildung und auch meiner Tätigkeit als Psychotherapeut habe ich immer mehr entdeckt, was eigentlich Sozialisierungserfahrungen für mich persönlich bedeutet haben, was zum Beispiel die Diskriminierungserfahrungen, also die Rassismuserfahrungen, die ich gemacht habe im Laufe meines Lebens, wie die vielleicht auch mein Selbstkonzept geprägt haben oder dass die vielleicht zumindest mitgewirkt haben bei der Entwicklung bestimmter Grundannahmen, die ich so über mich und meine Umwelt habe. Und je mehr dann diese Erkenntnis kam, desto mehr musste ich natürlich auch einsehen, naja, vielleicht spielt es auch bei meinen PatientInnen eine Rolle. Ich habe es aber bisher gar nicht richtig beachtet. Und dann, da habe ich mich vor ein paar Jahren dann viel ausgetauscht mit einer Kollegin von mir, Christina Schütteler. Und dann haben wir gedacht, okay, wir müssen uns irgendwie fortbilden in dem Bereich. Haben dann nach Fortbildungsformaten gesucht und ganz wenig gefunden. Und auch so andere Materialien, Literatur und so haben wir auch super wenig gefunden, so dass wir dann irgendwann dachten, na gut, dann müssen wir das jetzt irgendwie machen. Das hat sich erstmal komisch angefühlt, weil wir dachten, also warum wir? Ja, und dann haben wir uns aber damit beschäftigt. Genau, und jetzt gerade wirkt es so, als hätten wir damit eigentlich eine Lücke nicht geschlossen, aber zumindest irgendwie was reingetan, was irgendwie wichtig war.
Ja, und du hast ja jetzt auch schon die Forschung angesprochen und es gibt ja einige, also eigentlich zeigen uns ja die Zahlen, dass Menschen, die marginalisiert sind oder von der Diskriminierung betroffen, dass die höhere Raten an psychischen Erkrankungen aufweisen, diese Menschengruppen im Durchschnitt. Und trotzdem findet es so wenig Einzug in die klinische Psychologie. Also trotzdem wird ja immer noch viel zu wenig darüber gesprochen. Was glaubst du, warum ist das so? Also es ist eine Frage, die mich wirklich ganz ehrlich nachhaltig beschäftigt.
Ja, ich glaube, also ein Aspekt ist, dass das einfach in den vergangenen Jahren so ein Trend in der quasi im Hinblick auf die Vergabe von Fördergeldern war, dass vor allem biomedizinische Forschung gefördert wurde. Und wenn man was anderes macht, dann muss man zumindest noch irgendwie eine FMRT-Studie dranhängen, um Gelder zu bekommen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist aber, dass wir alle ja, unabhängig davon, ob wir jetzt WissenschaftlerInnen sind oder nicht, zwar sehr gut gelernt haben, diskriminierende Gedanken und Einstellungen und Handlungen auszuüben. Wir haben aber nicht gut gelernt, das überhaupt zu erkennen als Diskriminierung. Ne? Und das würde ich auch auf unser Fach übertragen. Auch wir als Profession sind noch nicht so gut darin, wie wir sein sollten, Diskriminierung bei uns selbst zu erkennen oder auch insgesamt die Rolle von Diskriminierung zu erkennen. Ich glaube, das ist ein Prozess, in dem wir gerade sind und noch relativ weit am Anfang sind.
Ich freue mich wirklich, dass wir das Gespräch haben, weil es so viele wichtige Punkte sind, finde ich. Und ich muss mich so ein bisschen sortieren, dass das jetzt nicht ganz wild gleich alles auf einmal und in alle Richtungen geht. Vielleicht können wir ja nochmal kurz die Personen, die zuhören, abholen. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass Menschen mit Diskriminierungserfahrungen stärker betroffen sind von psychischen Erkrankungen oder eine höhere Belastung haben, warum ist das denn überhaupt so?
Ja, das ist eine total spannende Frage. Also einerseits so als Wissenschaftler würde ich eigentlich selten so sehr absolute Aussagen treffen und selten davon sprechen, dass irgendwas belegt ist oder so. Ne? Als WissenschaftlerInnen arbeiten wir eher daran, immer wieder uns auch zu korrigieren und zu widerlegen und so. Aber bei dieser, also das ist eine Tatsache, ne? Minorisierte oder marginalisierte Personen, also Personen, die von Diskriminierung betroffen sind, haben tatsächlich ein höheres Risiko an psychischen Störungen zu erkranken. Das ist vielfach belegt. Das sind wirklich mehrere hundert Studien, die wir mittlerweile dazu haben, über unterschiedliche Diskriminierungsformen hinweg. Ne? Also das gilt für Rassismus, das gilt für Sexismus, für Heterosexismus und so weiter und so fort. Und das zeigt sich auch in Längsschnittstudien, dieser Effekt zeigt sich auch in ersten experimentellen Studien, die es gibt. Also es ist wirklich total robust. Wir können das voraussetzen. Es gibt diesen Zusammenhang. Und warum es den gibt, das ist eine total spannende Frage. Früher hätte man wahrscheinlich sozusagen biologistisch argumentiert und hätte gesagt, na ja, diese Personen, also zum Beispiel nicht heterosexuelle Personen, die sind halt irgendwie anfälliger dafür. Und ehrlicherweise gibt es auch heutzutage noch Personen, also WissenschaftlerInnen, die in so eine Richtung argumentieren wollen. Es gibt einen Herr Bailey, der argumentiert zum Beispiel, dass homosexuelle Männer deshalb häufiger unter Depressionen leiden würden, weil Homosexualität genetisch an einem ähnlichen Genort kodiert ist wie Neurotizismus, ein Risikofaktor für Depressionen. Und dann gibt es zum Glück aber auch ganz, ganz viele andere ExpertInnen, die das widerlegen können, die zeigen können, dass das Quatsch ist. Damit will ich nur sagen, das ist nicht abgeschlossen. Es gibt immer noch diese Argumentation, so im Sinne von, von Diskriminierung betroffene Personen leiden unter psychischen Störungen, weil sie irgendwie schwächer sind, weil sie vulnerabler sind. Dabei ist eigentlich auch wieder vielfach belegt, dass selbst wenn wir für alle möglicherweise relevanten Variablen kontrollieren, dann gibt es immer noch diesen deutlichen Zusammenhang von Diskriminierung auf psychische Gesundheit. Und das kann einmal bedeuten, dass so heftige Übergriffe zum Beispiel, die haben natürlich einen starken Impact auf unsere psychische Gesundheit. Also wenn ich einen gewaltvollen Übergriff draußen auf der Straße erlebe oder sowas. Aber nicht nur dafür gilt das, sondern auch für subtilere Formen von Alltagsdiskriminierung. Auch die haben nachgewiesenermaßen einen Einfluss auf unsere Gesundheit.
Ja, im Endeffekt ist es ja, also ich finde das wirklich so absurd, dass es eigentlich offensichtlich ist, dass Menschen, die Gewalt erleben, rassistische Gewalt, queerfeindliche Gewalt oder sexistische Gewalt, aber auch eben Benachteiligungen strukturell sozusagen in unserem System, dass die ja einem viel größeren Stress ausgesetzt sind tagtäglich und nicht nur der Stress, den wir ja alle sowieso irgendwie immer erleben in der Arbeit und in der Familie und weiß nicht was, sondern eben auch so. Und es gibt ja so viele verschiedene Modelle, die ja auch biologisch sozusagen den Einfluss von Stress auf unseren Körper und auf unsere Psyche und den gesundheitsschädigenden Einfluss erklären. Und das aber eine Diskriminierungserfahrung einen chronischen Stress bedeutet, das wird irgendwie so nicht komplett wegignoriert, weil es gibt ja Menschen so wie dich, die dazu auch arbeiten. Aber das ist wirklich, wie du merkst, ich bin ganz, ganz fassungslos immer wieder auch in meiner Arbeit darüber und auch in der Ausbildung und in der Uni. Also wenn ich darüber nachdenke, was bei uns, ich meine, ich studiere jetzt schon seit einer Weile nicht mehr, aber was wir in der klinischen Psychologie für Vulnerabilitätsstressmodell hatten und dann aber darüber gar nicht gesprochen würde, das fand ich, also ja, finde ich schockierend auf jeden Fall.
Ja, genau. Und es gibt natürlich schon auch Erklärungsmodelle dafür. Ne? Es gibt zum Beispiel das sogenannte Minoritätenstressmodell, das schon, ich glaube, ungefähr 50 Jahre eigentlich alt ist in der ersten Version. Und es gibt mittlerweile auch viele Fortentwicklungen dieses Modells. Da spielen dann einerseits so spezifische psychische Prozesse eine Rolle, also sowas wie internalisierte Diskriminierung. Das heißt, wenn ich betroffen bin von Diskriminierung und das schon mein Leben lang bin, also mein Leben lang bestimmten Vorurteilen und so ausgesetzt bin, dann internalisiere ich die irgendwann, dann nehme ich die irgendwann für bare Münze. Ne? Also dann negative Bewertungen der Gruppe, der ich mich angehörig fühle, sowas wie, die sind alle kriminell oder die gehören nicht an die Uni oder sowas, verinnerliche ich dann und glaube die dann selbst. Das wäre so ein Beispiel für einen diskriminierungsspezifischen psychischen Prozess, der den Zusammenhang zwischen Diskriminierung und psychischer Belastung so ein Stück weit erklären kann. Dann gibt es aber auf der anderen Seite auch allgemeine psychische Prozesse, die ungünstig sind im Hinblick auf die psychische Gesundheit, die wir alle mal mehr, mal weniger nutzen in Reaktion auf Stress. Sowas wie Grübeln oder Sorgen oder sozialer Rückzug oder vielleicht auch mal Substanzkonsum oder so. Auch das kann dann diesen Zusammenhang erklären. Und was in den letzten Jahren nochmal vermehrt in den Fokus kommt, ist die soziale Eingebettetheit sozusagen. Das kann man sich, glaube ich, so ein Stück weit vorstellen wie eine Waage. Auf der einen Waagschale haben wir Diskriminierungserfahrungen und auf der anderen Waagschale haben wir die soziale Eingebettetheit, die als protektiver Faktor mich schützt. Also wenn ich eingebettet bin, wenn ich zum Beispiel einen Job habe, da gute Beziehungen zu meinen Teammitgliedern habe, vielleicht auch familiären Rückhalt habe und so weiter, dann trifft mich eine Diskriminierungserfahrung möglicherweise viel weniger stark, als wenn ich das alles nicht habe.
Und Menschen, die, ich denke jetzt zum Beispiel auch an arme Menschen, die ja viel weniger Möglichkeiten zur Teilhabe auch in ihrem Leben haben, sind ja dann häufig auch Natürlich nicht alle, das ist immer schwierig, natürlich so allgemein zu sprechen, aber dann ist ja auch die soziale Teilhabe und das soziale Netz, was mich vielleicht auffängt, auch irgendwie ein ganz anderes. Und also, ne, weil du jetzt meintest, dass das ja ein Protektivfaktor sein kann, dann denke ich auch gleich daran, naja, und dann ist ja nicht sozusagen nur der Risikofaktor gegeben, sondern auch die Schutzfaktoren sind ja dann irgendwie vielleicht auch nochmal ganz anders.
Ja, genau. Das ist ja auch nochmal so ein spannender Punkt, dass sich da auch unterschiedliche Diskriminierungsformen verschränken können, ne? Du hast jetzt einerseits von so wirtschaftlichen oder sozioökonomischen Faktoren gesprochen, ne? Personen, die wenig finanzielle Ressourcen haben, wenig Zugang zu Bildungsressourcen haben und so, die sind von Klassismus als Diskriminierungsform betroffen. Und das betrifft häufig Leute, die eben gleichzeitig auch anderen Diskriminierungsformen ausgesetzt sind. Genau.
Ich würde gerne auch in dem Zuge nochmal mit dir sprechen über die Pathologisierung von Symptomen oder vielleicht auch Coping-Mechanismen sozusagen, die eigentlich ganz verständlich sind. Also ich denke jetzt zum Beispiel oft an, angenommen, habe eine junge Transfrau in der Therapie als Patientin und die hat eine Essstörung und soziale Ängste. Dass das ja ganz oft eigentlich auch eine verständliche Reaktion ist, sozusagen auf das Leben, was sie führt in der Gesellschaft, als Person, die Diskriminierungserfahrung zum Beispiel macht, also die Essstörung eher so im Rahmen vielleicht der körperdysphorischen Empfindungen, aber die sozialen Ängste zum Beispiel, wo es ja ganz verständlich ist, zu sagen, naja, natürlich möchte sie nicht rausgehen, natürlich möchte sie nicht in große Menschenmengen sich begeben, weil sie halt Diskriminierungen erlebt und gegebenenfalls Gewalt ausgesetzt ist und dass das aber ja häufig, habe ich den Eindruck, so wenig dann, also da kriegt man dann halt, kriegen die Personen eine Diagnose und dann wird das irgendwie behandelt. Und jetzt finde ich auch ganz interessant, was du als Verhaltenstherapeut dazu sagst, weil ich komme aus der psychodynamischen Richtung, dass dann sozusagen die Angst muss dann therapiert werden, ohne dass verstanden wird, dass das eigentlich ja eine Anpassung der Psyche ist an ein Erleben in der Welt.
Genau. Also ich fände es total falsch, ich find, grundsätzlich, egal ob es jetzt um Diskriminierung geht oder nicht, ich fände es falsch, wenn ich als Psychotherapeut derjenige bin, der bestimmt, was angemessen und was unangemessen ist, ne? Also auch welche emotionale Reaktionen oder kognitive Reaktionen oder behaviorale Reaktionen angemessen oder unangemessen ist. Das ist ehrlich gesagt nicht mein Auftrag, finde ich, in der Therapie. Mein Auftrag ist es eher, PatientInnen darin zu unterstützen, genau das rauszufinden. Also, welche Angst will ich sinnvollerweise angemessen finden und welche nicht? Das heißt jetzt bei deinem konkreten Beispiel, wenn eine Transperson in die Therapie kommt und von Befürchtungen berichtet, dass andere sie abwerten könnten oder vielleicht sie auch beleidigen könnten oder so, dann darf ich auf keinen Fall voreilige Schlüsse ziehen. Ich sollte wahrscheinlich am ehesten so eine sowohl als auch Haltung haben. Also, dass ich mir innerlich denke, ja, das kann sowohl soziale Angst sein, also ein störungswertige Symptome, als auch eine angemessene Reaktion auf Umweltbedingungen. Und dann müssen wir gemeinsam eben, also meine Patientin und ich müssen gemeinsam dann genau abstecken, bis wohin geht denn Ihrer Einschätzung nach die angemessene Reaktion und an welcher Stelle haben sich aber vielleicht auch Ängste generalisiert, vor dem Hintergrund auch chronischer Diskriminierungserfahrung. Das kann ja auch sein, ne? Wenn ich immer wieder Diskriminierungserfahrungen mache, kann das ja sein, dass ich übersensitiv werde, zum Beispiel, ne? Und dann hätte ich ja tatsächlich beides. Dann habe ich wirklich anhaltende Diskriminierungserfahrungen und in Bezug darauf dann angemessene Befürchtungen, aber in anderen Kontexten oder so, also vielleicht in Situationen, in denen ich eigentlich nicht Diskriminierung befürchten müsste, habe ich trotzdem eine in dem Fall dann unangemessene oder übertriebene Angst. Aber diese Grenze zu ziehen, das liegt nicht in meinem Verantwortungsbereich, sondern ich muss meine Patientin dabei unterstützen, dass sie das schafft oder wir machen das gemeinsam, wir entdecken das gemeinsam. Und dann gibt es aber nochmal, ich finde nochmal abstrusere Formen von Pathologisierung. Gerade, also wenn wir jetzt beim Thema Transpersonen sind, da wird ja häufig die Identität überhaupt als Symptom geframed. Ja, und das, also es ist natürlich ganz furchtbar, ne, dass dann dargestellt wird, Personen sind nur deshalb nicht cis-geschlechtlich, weil sie zum Beispiel ein Trauma erlebt haben oder sowas, ne? Das ist in der Vielzahl der Fälle natürlich einfach Quatsch und ist ein Absprechen von Identität und darf auf keinen Fall passieren in der Therapie. Wir wissen aber leider auch aus unseren eigenen Studien, dass das passiert.
Das ist auch was, was mir in der Ausbildung ganz oft begegnet. Also was weiß ich, in so Fallseminaren oder sowas, dass ja also gerade in der Psychodynamik dann schnell biografisch gesucht wird, okay, was passiert da jetzt in Abgrenzung zum gewalttätigen Vater in der Identität Ödipus und so weiter und so fort. Also das, und das mag ja auch alles, also das ist so das Kuriose daran, dass das irgendwie Sinn macht und trotzdem halt diesen Geschmack hat von, aber wieso müssen wir denn jetzt die Identität einer Person erklären, psychodynamisch, anstatt die Identität als gesetzt zu nehmen und uns vielmehr anzuschauen, was ist denn eigentlich der Leidensdruck? Und dann aber, also ich habe jetzt zum Beispiel eine junge Transpatientin und die, also da merke ich, dass sie kommt mit dem Anliegen, die Therapie zu machen, um dann die die Operationen vornehmen zu können. Die Hormone bekommt sie ja auch so beim Endokrinologen. Und ich muss ihr diese Diagnose geben und denk dann so, okay, aber das bedeutet jetzt irgendwie auf dem Papier, dass der Leidensdruck daraus resultiert, was ja irgendwie auch stimmen kann, ne, wenn sie sozusagen wenn die Identität nicht passt zu dem Körper, in dem sie sich zurzeit durch die Welt bewegen muss, aber irgendwie, also verstehst du was, worauf ich hinaus will, dass so die Person in der Identität an sich therapiert oder geprüft werden soll, auch letztendlich, ist das nachhaltig? Soll ich das unterstützen als Therapeutin oder nicht mit der geschlechtsangleichenden Operation? Also diese Rolle, die da so aufkommt, finde ich schwierig und dann eben in Konfrontation damit, dass in der Ausbildung das wie geschult wird, zu analysieren, wo liegt das denn jetzt begründet, dass die Geschlechtsidentität dieser Person so oder so ist.
Ja, genau. Also bei der Begleitung von Transitionsprozessen sind wir ja sowieso in einer super strangen Rolle, weil wir so einen Spagat machen müssen zwischen einerseits Anforderungen, die an uns gestellt werden durch Richtlinien und andererseits aber der Evidenzlage und dem Wohl der PatientInnen. Und da müssen wir oft sozusagen Kompromisse machen oder eigentlich auch Richtlinien beugen, wenn wir im Interesse unserer PatientInnen handeln wollen. Das ist sowieso nochmal so ein schwieriger Spezialfall. Und genau, zu den psychodynamischen Erklärungsmodellen muss ich mich wahrscheinlich lieber zurückhalten als VDler, weil das ganz schnell passiert auch tatsächlich, dass man da in so eine Projektion reinrutscht, ne, dass die VTlerInnen dann immer sagen, also wir haben kein Problem mit Diskriminierung, aber die PsychodynamikerInnen mit ihren schon in sich heterosexistischen Erklärungsmodellen, ne, das sind die, die diskriminieren. Und dann sagen aber die anderen, nee, wir als PsychodynamikerInnen, wir lernen ja von Grund auf in unserer Ausbildung unsere eigenen Anteile und so Gegenübertragungsphänomene und so zu verstehen. Das heißt, wir werden da auf keinen Fall in irgendwelche Stereotype oder sowas fallen. Aber die VTlerInnen mit ihrer oberflächlichen Therapie und Fallkonzeption, das sind die, die diskriminierend sind. Ne? Und am Ende schieben sich alle einfach nur diesen schwarzen Peter zu. Das ist natürlich Quatsch. Ich glaube auch, es gibt sicherlich irgendwie so spezifische Unterschiede. Also in jeder Therapieschule, in jedem Therapieverfahren gibt es vielleicht nochmal besondere Stolperfallen, bei denen man diskriminierend sein könnte. Aber ich glaube, unterm Strich ist es ein Problem, das uns alle als Profession gleichermaßen angeht.
Was glaubst du, wir können ja dann auch noch mal über die therapeutische Haltung sozusagen generell sprechen, aber was glaubst du, was da passiert, dass man dann ja auch die Profession dafür nutzt, sozusagen sich selber gar nicht auseinandersetzen zu müssen, individuell in der Rolle als Therapeutin, aber auch als Verfahrensgruppe sozusagen mit dem, wie diskriminierend sind wir denn eigentlich? Für mich klingt es halt so ein bisschen wie so, das ist auch eine Strategie, um zu vermeiden, sich damit auseinanderzusetzen, dass man vielleicht ja auch diskriminiert, was wir mit Sicherheit alle tun, mehr oder weniger, aber sich eben damit nicht auseinandersetzen zu müssen.
Ja, genau. Ich glaube, das ist erstmal ein ganz natürliches Phänomen. Also ich würde jetzt einfach behaupten, wir alle, ne, auch alle, die jetzt gerade zuhören, haben ein ganzes Repertoire an Strategien, um sich vor Diskriminierungskritik zu schützen. Weil also so ein Vorwurf, du warst diskriminierend, der ist erstmal sehr bedrohlich für unser Selbstkonzept. Und das trifft möglicherweise nochmal insbesondere für PsychotherapeutInnen oder auch andere Personen in helfenden Berufen zu, weil wir ein professionelles Selbstkonzept haben, also die Art und Weise, wie wir uns in unserer beruflichen Rolle sehen, das geprägt ist durch, in unserem Fall jetzt medizinethische Prinzipien, sowas wie nicht schaden, Nutzen mehren, aber auch andere Dinge, die in unserer Berufsordnung stehen, dass wir Personen vor dem Hintergrund ihrer Religion und Geschlecht und so weiter nicht unterschiedlich behandeln sollten. Es gibt psychotherapeutische Basisvariablen, wir sollten immer wertschätzend, akzeptierend, empathisch sein und so weiter und so fort. Also ganz viele sehr hehre Ideale. Und wenn uns dann jemand den Vorwurf macht, du hast da gerade deine Patientin oder deinen Patienten diskriminiert, dann ist dieses professionelle Selbstkonzept in Gefahr. Also kann ich noch ein guter Psychotherapeut sein, wenn ich diskriminierend bin? Und dann habe ich eben so ein Repertoire an Abwehrstrategien, um das nicht an mein Selbstkonzept heranlassen zu müssen. Und dazu würde dann ja zum Beispiel gehören, dass ich das projiziere auf eine andere Gruppe oder dass ich das vielleicht, dass ich der anderen Person die Diskriminierungserfahrung einfach abspreche oder dass ich das irgendwie rationalisiere oder ja, es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie man das machen könnte. Genau. Und ich glaube, einerseits ist es ja, also das betrifft eigentlich unsere Expertise. Wir sind ja als PsychotherapeutInnen eigentlich besonders gut darin, so etwas zu reflektieren. Ich würde sogar denken, das ist unser gesellschaftlicher Auftrag, über genau dieses Phänomen mehr aufzuklären. Ich habe immer wieder den Eindruck, dass auch in so gesellschaftlichen Diskursen sind Leute ganz schnell in diesen Abwehrstrategien drin und sind dann gar nicht mehr beim Inhalt, sondern eigentlich nur noch bei sich. Und dann wäre es total gut, wenn man sich so auf die Seite der Leute stellen könnte und denen helfen könnte, das zu entdecken sozusagen, wo die da gerade drin stecken.
Vielleicht kannst du ja auch noch mal kurz drauf eingehen. Du hast das ja jetzt in der im Selbstkonzept als Psychotherapeutin schon voll gut beschrieben, warum man sich da vielleicht das dagegen wehrt, das zu realisieren. Aber ganz allgemein gesprochen, was genau wollen wir denn abwehren, wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen wollen, als Menschen ganz allgemein, dass wir vielleicht diskriminieren oder dass wir mit Sicherheit diskriminieren?
Mhm. Ja, also das kann sich ja jeder eigentlich mal vorstellen oder manche haben es ja vielleicht auch schon erlebt, wenn so ein Vorwurf kommt. Also wenn jemand sagt, das, was du da gerade gesagt hast, das ist nicht in Ordnung oder damit hast du mich vielleicht auch verletzt oder das ist nicht fair gegenüber bestimmten Personen oder so. Da kann ja jeder sich mal vorstellen, wie fühlt sich das an? Welche Emotionen habe ich dann? Welche Gedanken habe ich dann? Häufig sind das natürlich unangenehme Emotionen, sowas wie Scham oder Angst, vielleicht auch Traurigkeit. Scham ist ein Gefühl, das uns sagt, dass wir uns entgegen bestimmter Regeln oder Normen verhalten haben. Angst wäre ein Gefühl, dass irgendwie eine Bedrohung da ist. Zum Beispiel sowas wie, oh Gott, jetzt denken die anderen schlecht von mir oder sowas. Aber ich könnte mir, wie gesagt, auch vorstellen, dass man auf so eine Kritik mit Traurigkeit reagiert. So im Sinne von, wenn ich jetzt ans berufliche Setting denke, oh nein, bin ich vielleicht gar nicht so ein guter Psychotherapeut, wie ich bisher dachte.
Schuld auch, ne?
Genau, Schuld. Genau. Das ist total unangenehm. Das zieht vielleicht auch ganz viel Aufmerksamkeit dann in dem Moment auf sich. Und da greifen dann diese Strategien. Und dann habe ich vielleicht nicht mehr dieses Schamgefühl, habe vielleicht stattdessen eher einen Ärger. Ach, wie unverschämt, dass die Person mir einfach sowas vorwirft und dann auch noch in diesem Ton oder sowas. Das ist viel leichter auszuhalten. Ne? Da muss ich nicht wirklich an mich ran, sozusagen.
Mhm. Ja. Und wenn wir jetzt wieder an die therapeutische Identität denken, was sind denn Besonderheiten deiner Meinung nach in der therapeutischen Haltung, die es da braucht, die vielleicht eben nicht in Richtlinien stehen, die vielleicht nicht in der Ausbildung eine Rolle spielen und besprochen werden?
Hm. Ja, also genau, ich finde schon gut, dass du sagst Haltung, ne? Weil ich glaube, wir brauchen eigentlich keine neuen Werkzeuge. Da wird auch immer mal wieder drüber diskutiert, ne, ob vielleicht einfach ganze Interventionen sozusagen nicht passen könnten oder so. Ich glaube nicht, dass wir komplett neue Interventionen brauchen, sondern eher eine Grundhaltung, die geprägt ist, auf jeden Fall durch eine neugierige Offenheit sozusagen und eine kritische Reflexion von einerseits gesellschaftlichen Machthierarchien. Also es gibt in unserer Gesellschaft Machtgefälle. Nicht alle Personen haben gleich viel Teilhabe. Nicht alle Personen werden gleich wertgeschätzt sozusagen von unserer Gesellschaft. Ja, also es ist ja eigentlich relativ offensichtlich, ne? Selbst die, zum Beispiel die Arbeit von Frauen ist weniger wert als die Arbeit von Männern. Und solche Machtgefälle lassen sich ja auf unterschiedlichen Dimensionen finden. Also zum Beispiel auch die Teilhabe am öffentlichen Leben und freien Reisen und so von Personen mit Behinderung ist scheinbar weniger wichtig als die von Personen ohne Behinderung. Ne, das ist uns nicht so viel wert. Und diese Einsichten, die sind ja total unangenehm, weil am liebsten hätten wir wahrscheinlich alle, dass alles fair ist, alle haben die gleichen Chancen, dann weiß man auch, wenn jemand was geschafft hat, hat er es verdient und so, ne? Das Gegenteil ist aber der Fall. Ganz viele Dinge, die wir erreicht haben, also zum Beispiel meine beruflichen Erfolge und so, die habe ich gar nicht, weil ich so ein toller Hecht bin, sondern weil ich mit ganz viel Privilegien geboren bin. Und das ist ja auch wieder eine unangenehme Einsicht, ne? Da schäme ich mich ein Stück weit für. Das müssen wir uns also angucken können, das müssen wir kritisch reflektieren können, damit wir uns auch in diesen Machthierarchien positionieren können. Also ich muss eigentlich wissen, wo ich positioniert bin in der Gesellschaft und muss die Gewissheit über meine Positionierung in die Therapie mit einbringen können. Und gleichzeitig muss ich auch kritisch reflektieren können, was sozusagen die Spuren dieser Machthierarchien in mir drin sind. Also die Spuren der Sozialisierung. Wir sind ja alle in einer Gesellschaft sozialisiert worden, die zum Beispiel von Rassismus geprägt ist. Ja? Und das bedeutet ganz konkret, dass dann wir alle mit rassistischen Märchen, Kinderbüchern, Medienberichten und so weiter oder irgendwie Gesprächen von Onkel Udo am Weihnachtstisch aufgewachsen sind. Natürlich hat das Spuren hinterlassen. Das ist auch gar nicht schlimm. Das ist nichts Extremistisches oder Krankhaftes oder sowas, ne? Das haben wir alle. Und da sollten wir eben offen und neugierig sein. Und immer wieder, wenn sowas auftaucht, ne, wenn man so eine diskriminierende Haltung oder Einstellung oder so in sich entdeckt, dann sollte man eher irgendwie konstruktiv reagieren. So, ach, guck mal, da ist wieder was. Was fange ich denn jetzt damit an? Eben damit man es nicht irgendwie unbedacht einfach ausagiert. Genau, ich glaube, das ist die wichtige Grundlage. Also gesellschaftliche Machthierarchien reflektieren, aber auch eigene diskriminierende Anteile reflektieren und darüber hinaus natürlich irgendwie offen sein für Unterschiede.
Was mich auf jeden Fall wirklich auch sehr beschäftigt, ist so die Frage, wie kann man umgehen mit einem Machtgefälle in der Psychotherapie? Also so ein Klassiker, an den ich ganz häufig denke, ist, wer hat denn überhaupt die Möglichkeit, Abitur zu machen in unserer Gesellschaft? Wer hat dann die Möglichkeit, Psychologie zu studieren? Wer kann dann promovieren? Wer kann die Ausbildung machen? Wer kann sich die Ausbildung leisten? Das heißt, wer sind die Menschen, die dann als PsychotherapeutInnen letztendlich in einem Raum sitzen, wo die PatientInnen hinkommen und ich denke jetzt zum Beispiel einfach halt an Unterschiede im sozioökonomischen Status schon allein und dieses Machtgefälle oder diese Hierarchie, die dann entsteht, hast du ja schon angesprochen. Und ich glaube, dass es halt häufig so ist, dass PsychotherapeutInnen Menschen sind, die auf die eine oder andere Weise halt mehr oder weniger privilegiert sind. Ja. Und was meinst du denn, was ist ein guter Umgang, also auch vielleicht ein offener Umgang oder wie offen sollte der Umgang sein mit dieser Hierarchie, die sich ja auch im Therapieraum dann befindet sozusagen?
Ja, genau. Also wie du schon gesagt hast, die Unterschiede zwischen PatientInnen und mir, die sind ja eigentlich, also in den meisten Fällen, relativ offensichtlich. Also, dass ich da sitze als Mann zum Beispiel, das ist offensichtlich, dass ich da sitze als jemand mit mehreren Hochschulabschlüssen und einer Approbation, das ist auch relativ offensichtlich. Und dementsprechend auch mit einem bestimmten Einkommen, mit einem recht hohen Einkommen, ne, das ist auch offensichtlich. Und vielleicht auch meine ethnische, kulturelle Herkunft und Positionierung, die ist auch erkennbar. Das heißt, das spielt ja eh schon eine Rolle.
Manchmal gibt es, glaube ich, die Vorstellung, wir lassen das alles draußen. Ich bin eine komplett blanke Leinwand und das findet hier einfach nicht statt. So, wir machen die Tür zum Therapiezimmer zu und alles, was draußen ist, bleibt draußen, die Machthierarchien und so. Und jetzt sind nur hier wir zwei. Aber das ist natürlich unrealistisch, ne? Die Unterschiede, die finden auch in der Therapie statt. Deswegen ist meine persönliche Haltung, dass wir das benennen müssen. Sonst wird es immer komisch eigentlich, ne? Sonst ist es trotzdem wahrnehmbar und steht im schlimmsten Fall dann zwischen meinen PatientInnen und mir. Deswegen sollte ich es lieber ansprechen. Also Unterschiede ansprechen, ne? Sowas wie, jetzt sitzen wir hier, Sie als Muslima und ich als eben nicht muslimischer Mann. Ich habe mich gefragt, ob das irgendwie einen Einfluss auf unsere Therapie haben könnte. Und dann kann man ja mal schauen, was kommt, ne? Ob es vielleicht bestimmte Sorgen, Bedenken, vielleicht auch Vorerfahrungen gibt. Und dann kann man auch wieder zusammen überlegen, wie können wir damit umgehen.
Eine andere Frage in dem Zusammenhang, die ich an dich habe, die mich auch regelmäßig beschäftigt, ob das Formulieren, also weil du ja dann im Endeffekt sozusagen bei dem Beispiel, was du jetzt gebracht hast, ja auch in gewisser Weise die Entscheidung triffst, das jetzt zum Thema zu machen sozusagen. Und um noch einen Schritt weiter zu gehen, frage ich mich, ob das Formulieren zum Beispiel meiner eigenen gesellschaftskritische Einstellung oder das Ansprechen von dem, dass Menschen überhaupt Diskriminierungserfahrung machen oder so, das kann ja schon irgendwie was sein. Ob ist das belehrend, ist das irgendwie inhaltsdirektiv vielleicht auch, kann das hinderlich sein für die Therapie?
Genau, ich sollte als Psychotherapeut auf jeden Fall dabei natürlich meine Motive hinterfragen. Ne, wenn ich das in dem Moment tue, um jemanden zu belehren, ja, dann sollte ich es nicht machen, weil dann wäre es auf jeden Fall, also dann würde ich eigentlich, dann wäre ich nicht abstinent in dem Moment. Oder auch wenn ich das eigentlich tue, um darzustellen, was für ein toller Woker-Typ ich bin, dann ist es auch nicht in Ordnung. Ne? Also auch das sehen wir auch in unseren Studien manchmal, dass PsychotherapeutInnen in total guter Absicht versuchen, klarzumachen, ah, ich bin jemand, dem können sie vertrauen. Ne? Und dann irgendwie sehr lange Monologe darüber halten, wie sie sich politisch engagieren oder was für diverse FreundInnenkreise sie haben oder sowas. Ne? Das ist alles eine total positive Absicht, aber da geht es dann doch eigentlich doch eher um die Erfüllung der Motive der Therapeutin. Ne? Das wäre auch nicht
angebracht. Da wird der therapeutische Narzissmus erfüllt dann in dem Moment, ne?
Ja, vielleicht, genau. Aber wenn es mir darum geht, meine PatientIn besser zu verstehen, Informationen zu erheben, die wir nicht haben, oder eben auch unsere therapeutische Arbeitsbeziehung auf solide Füße zu stellen, dann denke ich, spricht da eigentlich nichts gegen, weil es wäre auch eine Illusion anzunehmen, dass wir neutral sein können im Sinne von keine Position einnehmen. Es gibt psychoanalytische KollegInnen, die argumentieren, dass ein modernes Verständnis von Neutralität kann nicht bedeuten, zu schweigen in Bezug auf Unterdrückung und Diskriminierung, weil wir uns eigentlich immer eine Seite aussuchen müssen. Entweder positionieren wir uns gegen Diskriminierung oder wenn wir nichts tun, dann verstetigen wir eigentlich nur den Status quo. Also dann halten wir Diskriminierung mit aufrecht. Weshalb die KollegInnen sagen, modernes Verständnis von Neutralität beinhaltet immer auch eine Positionierung und möglicherweise dann auch das nach außen deutlich machen der eigenen Positionierung.
Ich hatte mal den Fall, Ü50-Patient, so typisch, würde ich mal sagen, weiß-deutsch, ländliche Region, und da kann jetzt jeder dazu fantasieren, was er oder sie möchte, und da ging es um das Thema, es gab Schwierigkeiten in der Partnerschaft. Dann habe ich ihn gefragt, naja, und reden Sie denn dann manchmal mit Ihren Freunden darüber, was Sie dann so beschäftigt zu Hause? Oder auch ein anderes Thema war, es gab einen Todesfall und er konnte aber irgendwie nicht richtig trauern. Es ist ganz schwierig zu weinen. Und dann ist mir natürlich direkt das Thema eingekommen, inwieweit werden denn vor allem Männer einer gewissen oder wurden Männer einer gewissen Generation sozialisiert, nicht über ihre Probleme zu sprechen, die hinterzuschlucken, Substanzkonsum ist bei Männern ja nun deutlich höher vor allem Alkoholkonsum als bei Frauen. Oder auch der Punkt mit Männer sollen nicht weinen, so diese typischen gelernten Geschlechterrollen. Und da habe ich mich eben wiedergefunden, so in einem Zwiespalt von, okay, spreche ich das jetzt an? Das ist ja Teil seiner Sozialisierung sozusagen. Es ist was, was emotional Auswirkungen hat auf ihn und sein Erleben und sein Verhalten. Oder aber ist es gar nicht meine Rolle, jetzt diese Form sozusagen von einer gesellschaftskritischen Linse ja letztendlich auch wieder reinzubringen?
Also ich finde, wenn wir Grund zur Annahme haben, dass das ein bedeutsamer Teil eigentlich des Fallkonzepts ist, dann sollten wir es reinbringen. Und das muss ja nicht unbedingt heißen, dass wir einen Vortrag über das Patriarchat halten müssen. Ne? Ich finde, wir sollten sowieso nie einen Vortrag halten in der Therapie. aber dass auch da wieder das gemeinsam kollaborativ zu entdecken, wo kommen eigentlich diese Regeln und Annahmen her, die er hat, finde ich, gehört dann auf jeden Fall dazu. Und dann vielleicht auch mal was anzubieten, ne? Wenn so gar keine Idee kommt. Also man kann ja erstmal sowas fragen wie, sind es denn Annahmen, die jetzt nur Sie persönlich haben? Oder was glauben Sie, sehen Ihre Freunde das ähnlich oder so? Ne? Auf diese Art und Weise könnte man schon mit geleitetem Entdecken ja auch dahin kommen, dass die Person dann sieht, ah nee, das ist irgendwie ein Muster. Alle Männer, die ich kenne oder fast alle, handhaben das so. Ne? Dann ist man ja schon auf dieser strukturellen Ebene. Wenn das nicht funktioniert, wenn da irgendwie gar keine Vorstellung davon ist, wie andere Männer darüber denken, dann kann man das ja zumindest mal anbieten, ne, und sagen, wissen Sie, ich arbeite auch häufiger mit Männern zusammen und das kommt mir irgendwie, begegne mir dieses Thema total oft. Was sind denn Ihre Gedanken dazu?
Ich habe noch eine letzte Frage zur therapeutischen Haltung und würde dann noch gerne mit dir, weil wir jetzt viel darüber sprechen, was, glaube ich, nützlich ist vielleicht für Psychologiestudierende, die zuhören oder so, die sich diese Gedanken vielleicht auch machen im Rahmen des Studiums, aber natürlich vielleicht auch Menschen zuhören, die eher PatientInnen sind oder gar nicht oder wie auch immer. Aber genau, würde dann sozusagen gerne die Perspektive nochmal wechseln. Aber eine Frage habe ich noch, und zwar, wenn ich das Gefühl habe, die Diskriminierungserfahrung, die eine Person macht, hat einen wesentlichen Einfluss vielleicht auf ihren Leidensdruck. Wir waren ja vorhin schon so ein bisschen in dem Bereich. Ist es meine Rolle, das zu thematisieren mit dieser Person oder nicht?
Ich sollte auf jeden Fall Räume dafür öffnen. Also die Befundlage, da hatten wir zu Beginn drüber gesprochen, die zeigt relativ eindeutig, dass es diesen Zusammenhang gibt zwischen Diskriminierungserfahrung und psychischer Belastung. Und wenn ich dann da eine Person vor mir habe, bei der ich vermute, dass es da bei der auch diesen Zusammenhang geben könnte, dann ist das in der Diagnostik auf jeden Fall mein Auftrag. Ich muss ja ein vollständiges Fallkonzept erarbeiten. Und wenn ich da systematisch bestimmte Informationen ausschließen würde, dann mache ich einen schlechten Job. Also zumindest den Raum dafür zu öffnen, das anzubieten, das liegt in unserer Verantwortung. Und ich finde, was man sich auch immer noch mal überlegen muss, ist, dass marginalisierte Personen mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit auch schon negative Erfahrungen im Gesundheitssystem gemacht haben und auch Erfahrungen gemacht haben im Hinblick darauf, dass ihnen Diskriminierungserfahrungen abgesprochen wurden. Das heißt, es wäre erstmal ganz gesund eigentlich von denen anzunehmen, dass das hier bei uns in der Therapie auch passiert. Wäre eine gesunde Erwartung vor dem Hintergrund vorheriger Erfahrungen. Und deswegen müssen wir eigentlich auch aktiv Signale senden, dass das hier funktionieren könnte, über Diskriminierung zu sprechen, indem wir vielleicht in einem Anamnesebogen schon mal eine Frage dazu stellen oder dann eben auch nach dem Aufbau einer therapeutischen Beziehung dann eben auch Fragen stellen, um genau diesen Raum zu öffnen.
Ich denke jetzt halt an so Mechanismen wie, also es gibt Studien dazu, dass internalisierter Sexismus sozusagen den Effekt von Sexismuserfahrungen und den belastenden Effekt auf die Psyche abfedert. Na, also wenn man das für sich, kannst du dann als Verhaltenstherapeut besser erklären als ich, aber wenn man das für sich umdeuten kann, der Chef macht irgendwie eine anzügliche Bemerkung und ich bin noch so sehr im internalisierten Sexismus und sage, naja, es ist ja ein Kompliment, dann belastet es mich vielleicht nicht so sehr, wie wenn ich sage, der alte Sack hat mich schon wieder sozusagen gecatcalled oder irgendwas. Und dann sozusagen die Entscheidung zu treffen, in der Therapie der Person diesen Mechanismus ja letztendlich irgendwie auch vielleicht wegzunehmen, wenn ich mit ihr darüber spreche, dass eine Diskriminierungserfahrung ja eine Belastung sein kann.
Ja, genau. Auch da würde ich wieder mich nicht in der Rolle sehen, meinen PatientInnen etwas überzustülpen, so im Sinne von, ha, schauen Sie mal, Sie leiden unter internalisierten Sexismus oder sowas, ne? Auf keinen Fall. Dann, also da würden wir uns ja auch erheben zu so Rettern, ne? Zum Beispiel weißen Rettern oder so, die dann den armen marginalisierten Personen endlich zeigen, was eigentlich los ist in der Welt oder so, ne? Das heißt, auch da würde ich unbedingt darauf bestehen, dass wir sowas quasi kollaborativ machen, geleitetes Entdecken, vielleicht mal etwas anbieten, Begrifflichkeiten anbieten oder so, aber auf keinen Fall das überstülpen. Weil ich sehe das genauso, ne? Einzusehen, dass man unter struktureller Diskriminierung leidet, das kommt auf jeden Fall mit Nebenwirkungen. Also ich finde es einerseits sinnvoll, ne? Ich finde sinnvoll, das wahrzunehmen und dann eben auch dementsprechend die Möglichkeit zu haben, da eine für sich passende Reaktion zu wählen. Aber es kommt mit Nebenwirkungen, weil das ja, also zum Beispiel Hoffnungslosigkeit, ne? Wenn ich weiß, dass ich von struktureller Diskriminierung betroffen bin, dann kann ich ziemlich sicher davon ausgehen, dass das bis an mein Lebensende so sein wird, zum Beispiel, ne? Und das ist ja eine total schmerzhafte Einsicht. Das würde ich nicht einfach so auf meine Verantwortung sozusagen meinen PatientInnen zumuten, sondern wie gesagt, gemeinsam entdecken, vielleicht mal was anbieten. Und wenn jemand nicht möchte, sozusagen, wenn das jemand für sich nicht anerkennen möchte, dann darf das ja auch okay sein.
Das ist ja, glaube ich, sowieso was, was man sich als Therapeutin immer wieder irgendwie bewusst machen muss. Man hat ja, da sitzt jemand einem gegenüber, man hat eine bestimmte Idee, sei das jetzt ein verhaltenstherapeutisches Fallkonzept oder eine psychodynamische Idee darüber, warum diese Person jetzt gerade hier sitzt mit dem Leidensdruck und den Belastungserscheinungen, die sie hat, und dann aber immer wieder auch offen dafür zu sein, dass halt vielleicht wir unsere Idee auch nochmal revidieren müssen und irgendwie nicht nach 5 probatorischen Sitzungen die perfekte Idee davon haben, was jetzt hier irgendwie gerade genau das Problem ist, sondern ja gemeinsam irgendwie immer wieder entdecken müssen und neugierig bleiben müssen und so weiter, ne?
Ja, genau. Und gleichzeitig, nur um das nochmal zu betonen, ist es natürlich schon sinnvoll, sowas aufzudecken, ne? Also die Abwehrmechanismen, die von Diskriminierung betroffene Personen verwenden, um Diskriminierung, ja, um sich damit nicht zu stark konfrontieren zu müssen, die können gut funktionieren, die können auch über Jahre gut funktionieren. Aber es gibt keine Garantie, dass die wirklich nachhaltig funktionieren. Irgendwann kommt vielleicht doch der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Das hatten wir auch mal hier in einer Gruppentherapie. Da war eine schwarze Person in der Gruppe, erwachsene schwarze Person in Deutschland aufgewachsen. Da würde ich eigentlich davon ausgehen, diese Person hat sehr viel antischwarzen Rassismus, also muss antischwarzen Rassismus erlebt haben hier in Deutschland. Wenn wir uns die Statistiken dazu ansehen, dann ist es eigentlich relativ klar. Die hat aber formuliert, dass sie hier nie Rassismus erlebt hat. Und das, also fände ich falsch, dann das auch aktiv anzufechten oder sowas, ne? Gleichzeitig war es dann so, dass die irgendwann nach ein paar Wochen ganz aufgelöst in die Gruppensitzung kam, weil sie auf dem Weg zur Gruppentherapie in der Bahn offen angefeindet wurde. Und das war dann so der Moment, da sind die da waren dann die Abwehrmechanismen nicht mehr wirkungsvoll genug, sozusagen. Oder eine andere Patientin, die bei mir in Therapie war, da ist es auch ganz lange, also ihre gesamte Kindheit und Jugend und junges Erwachsenenalter ist es gut gelaufen, bis dann der Tod von George Floyd kam und sie sich dann mehr mit Rassismus beschäftigt hat und dann für sich realisiert hat, wie stark sie auch von Alltagsrassismus betroffen ist und dass sie auch erstmal in eine Krise gebracht hat. Das heißt, Abwehrmechanismen funktionieren und wir haben nicht das Recht, die den Leuten einfach wegzunehmen, aber wir sollten uns schon auch bewusst sein, dass das nicht unbedingt stabil sein muss. Und deswegen das zu thematisieren, Dinge anzubieten, irgendwie, auch wenn es nur so ein Samen ist, den wir irgendwie pflanzen, lohnt sich schon.
Wir hatten ja ganz zu Beginn bei deiner Assoziation zu Mythos Psyche schon kurz das Thema der Individualisierung letztendlich von gesellschaftlichen Problemen und strukturellen Diskriminierungen in der Therapie. Was ist eigentlich unsere oder was kann unsere Rolle als Therapeutinnen sein, die wir ja nun einfach halt mit dem Individuum arbeiten und jetzt nicht, zumindest nicht vorrangig vielleicht, politisch-gesellschaftskritische Arbeit machen, natürlich trotzdem edukativ, das machst du ja zum Beispiel auch. Aber da kommt nun das Individuum zu uns in den Therapieraum und du hast ja schon vorhin beispielsweise diese Hoffnungslosigkeit angesprochen, die damit einhergehen kann, wenn man begreift, ich werde wahrscheinlich mein ganzes Leben lang strukturell diskriminiert sein. Und das kann ja, sind jetzt zwei Fragen, ich formuliere die trotzdem noch zu Ende, und das kann ja auch eine sehr große Herausforderung sein, stelle ich mir vor, vor allem vielleicht auch für junge TherapeutInnen, mit dieser Hoffnungslosigkeit konfrontiert zu sein, die man ja nun auch einfach, das geht ja nicht, also das kann man ja nicht schönreden auf irgendeine Art und Weise, das kann man ja nicht umframen irgendwie. Genau, also A, was ist unsere Rolle eigentlich in diesem System, was individualisiert und pathologisiert, und B, wie können wir Menschen, wenn sie vielleicht in diesen schmerzhaften Prozess kommen, das zu realisieren, dann eben auch unterstützen?
Ja, also ich glaube schon, dass einerseits Psychotherapie durchaus auch Realität schafft. Also wenn wir Diskriminierung in der Psychotherapie replizieren, dann halten wir damit auch Diskriminierung gesamtgesellschaftlich aufrecht. Ne? Also jetzt mal als Beispiel, ist ja noch gar nicht so lange her, dass Homosexualität von uns pathologisiert wurde. Das hat natürlich auch Wirkung auf den gesamtgesellschaftlichen Umgang mit Sexualität gehabt und hat es noch heute. Das heißt, das, was wir in der Therapie machen, das hat durchaus auch einen Einfluss auf unser gesellschaftliches Zusammenleben, glaube ich. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Der andere Aspekt ist, nee, warte mal, du musst mir noch mal kurz mit der Frage, du musst mir noch mal kurz die Frage zurück in den Kopf bringen.
Ja, das, ich habe ja auch zwei auf einmal gestellt, sollte man niemals tun. Das andere war, wie wir diesen schmerzhaften Prozess und diese Hoffnungslosigkeit, die vielleicht entsteht, unterstützen können.
Genau. In der Therapie selbst ist es natürlich so, da arbeiten wir am Individuum. Und da kommen wir auch nicht von weg, sozusagen. Ne? Das ist halt unser Job. Es wäre trotzdem ein Fehler, direkt da anzusetzen. Also, was meine ich damit? Meine Patientin berichtet mir, dass sie, als sie mit ihrem Hund rausgegangen ist, ist so ein Auto vorbeigefahren, Fenster ging runter und dann haben da mehrere Männer rausgegrölt, irgendwelche abwertenden Begriffe oder so, oder Bezeichnungen. Und es wäre ein Fehler von mir, wenn ich dann sagen würde, ach, wieso lassen Sie sich da immer so fertig machen? Sie müssen sich ein dickeres Fell wachsen lassen. Komm, wir überlegen jetzt mal, wie Sie darüber denken müssen, damit es Ihnen besser geht oder so. Ne? Das wäre natürlich Quatsch. Da sind wir ja direkt auf der individuellen Ebene. Und es ist total wichtig, diese strukturelle Ebene und alles, was da dran hängt, zu validieren. Also einerseits zu validieren, wie unfair das ist, wie furchtbar das ist, dass sie das immer erlebt. Das war nicht nur einmal, ne, das hat sie schon häufiger erlebt und das wird nicht aufhören. Also das wird sie auch weiterhin erleben, dass sie sexistische Diskriminierung erlebt. Und das ist total unfair, es darf eigentlich nicht sein und es passiert trotzdem. Und es ist auch total unfair, dass wir zwei jetzt hier sitzen und uns überlegen sollen, wie sie damit umgeht. Weil eigentlich sollten das die da draußen machen sozusagen und nicht wir hier drin. Und dann kann man erstmal durchatmen und danach dann überlegen, okay, bis die Gesellschaft jetzt dieses Problem löst, wollen wir mal schauen, wie sie für sich gut damit umgehen können. Und dann kann ich ja meine ganz gewohnte Arbeit machen sozusagen am Individuum. Aber dieser eigentlich handwerklich sehr kleine Schritt, die strukturelle Ebene wahrzunehmen und auch die ganzen Gedanken und Gefühle, die damit verbunden sind, wahrzunehmen, zu validieren, den halte ich für total elementar.
Ja, danke schön. Wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde, deswegen würde ich jetzt noch den Schwenk zur Patientinnenperspektive kurz machen und ja, da vielleicht irgendwie auch noch mal den Menschen was mitgeben, die jetzt da sitzen und sich fragen, naja, gut, ist ja schön und gut, dass ihr über diskriminierungssensible Therapie redet, aber es gibt ja ganz viele TherapeutInnen, die sich halt diese Sachen ja überhaupt nicht bewusst machen oder sich dieser Sachen überhaupt nicht bewusst sind. Also was kann man denn oder was würdest du PatientInnen mitgeben oder potenzielle PatientInnen, die vielleicht auf Therapieplatzsuche sind, mit auf den Weg geben? Wie kann ich damit umgehen, wenn ich in einem Erstgespräch sitze, der Therapeut, die Therapeutin diskriminiert, vielleicht sind es in Anführungsstrichen nur Mikroaggressionen, aber ich fühle mich nicht wohl. Außerdem weiß ich aber auch, dass die Therapieplatzsuche wahnsinnig schwierig ist. Was kann ich tun? Wie kann ich mit diesem Spannungswert umgehen?
Ja, das ist total schwierig. Also in einer perfekten Welt mit einer total guten Versorgungssituation würde ich sagen, sollte man vielleicht schon im Erstgespräch auch so mutig sein, wenn einem so etwas auffällt, das anzusprechen, ne, zu sagen, da hatte ich jetzt irgendwie ein ungutes Gefühl bei, als sie das gesagt haben oder so. Und dann kann man ja schauen, wie reagiert meine Therapeutin darauf. Ich würde eigentlich dafür plädieren, wenn die Therapeutin dann offen darüber sprechen kann, dann kann es sich lohnen, in der Therapie zu bleiben. Das zeigen auch unsere Daten, ne? Also Mikroaggressionen innerhalb der Psychotherapie sind sehr schlecht für die therapeutische Beziehung, ist irgendwie klar. Aber wenn es gelingt, gemeinsam das aufzuklären, nachdem so etwas passiert ist in der Therapie, dann bleibt die therapeutische Beziehung und auch das Ergebnis der Therapie stabil. Das heißt, das kann sich dann lohnen. Wenn ich aber merke, ich spreche das an, dass ich mich diskriminiert gefühlt habe und mein Therapeut wird irgendwie total defensiv oder sagt mir, es sei nicht meine Rolle, mich ihn zu belehren oder so. Ja, also ich glaube, dann stehen die Chancen schlecht, dass man da eine gute Therapie, zumindest eine gute Therapie, bei der Diskriminierungserfahrungen und die eigene Identität und so eine Rolle spielen sollen, bekommt. Und dann würde ich eher dafür plädieren, woanders noch ein Erstgespräch zu vereinbaren. Aber mir ist jetzt bewusst, dass das, ich habe ja gesagt, dass in einer perfekten Welt, wenn man einfach so die Wahl hat und sich das aussuchen kann. Ich weiß, dass das nicht so ist und dass viele Leute sehr große Probleme haben, Therapieplätze zu finden. Und deswegen weiß ich auch, dass einige PatientInnen dann abwägen und manchmal auch die Entscheidung treffen, okay, ich mache diese Therapie, ich halte aber alles, was mit meiner Identität oder Diskriminierungserfahrung zu tun hat, außen vor. Und nutze trotzdem die Therapie für diesen Problembereich. Und ich glaube, das kann auch manchmal sinnvoll sein. Ich glaube nicht, dass in jeder Therapie Diskriminierung und Identität eine Rolle spielen muss. Ne? Also wenn ich jetzt, also ich persönlich habe zum Beispiel Angst vor Spinnen, wenn ich mich jetzt irgendwann entscheide, ich will das jetzt doch loswerden und gehe dann zu einer Verhaltenstherapeutin und habe wirklich nur diesen Auftrag, diese Spinnenangst wegzumachen, dann müssen wir da, glaube ich, nicht über Rassismus reden. Und das wäre dann auch vielleicht sogar okay für mich, wenn ich wüsste, meine Therapeutin kann auch nicht gut über Rassismus sprechen. Mhm. So.
Würdest du sagen, es gibt auf der einen Seite Warnsignale, die man vielleicht als Patientin nicht ignorieren sollte, aber vielleicht auf der anderen Seite auch, was könnte es für positive Signale geben, die vielleicht auch Therapeutinnen wiederum setzen können, jetzt für diejenigen, die zuhören? Gibt es da so bestimmte Punkte, die dir jetzt einfach spontan einfallen?
Ja, also gut, Warnsignale, wie gesagt, wenn TherapeutInnen da gar nicht richtig erreichbar scheinen für Rückmeldungen, das wäre auf jeden Fall ein Warnsignal. Auch jetzt, das ist auch eigentlich ein Punkt, der nicht nur in Bezug auf Diskriminierung gilt. Ne? Eigentlich immer, wenn meine Therapeutin nicht gut reagiert darauf, dass ich eine Rückmeldung über den Verlauf oder über unsere Beziehung oder sowas gebe, dann ist das ein Warnsignal. Positiv wäre meiner Ansicht nach alles, was irgendwie signalisiert, dass ich Raum finde in der Therapie. Das ist jetzt sehr abstrakt formuliert, das weiß ich, ne? Aber das kann halt auch alles Mögliche sein. Wenn ich zum Beispiel, also angenommen, als queere Person sucht jemand eine Therapie, dann könnte das bedeuten, dass jemand eine Regenbogenflagge irgendwo hat als unauffälliges Signal. Hier haben queere Leute Raum. So. Oder vielleicht passende Broschüren oder manchmal können das auch schon so Hinweise sein, wie welche Anrede wird eigentlich genutzt in der E-Mail, ne? Also wird das irgendwie wird gendersensibel formuliert? Gibt es vielleicht auf der Webseite irgendwie so Hinweise darauf, dass der Kontext meines Lebens, der soziale Kontext mit beachtet wird? Genau. Und ich glaube, die konkrete Ausgestaltung, die kann wirklich ganz unterschiedlich sein, aber man kann so ein bisschen darauf achten, wird mir irgendwie signalisiert, dass ich mit meinem Lebensentwurf, mit meiner Identität, mit meinen Lebenserfahrungen, meiner Lebensrealität da Platz habe und gesehen werde.
Und vielleicht noch eine letzte Frage an dich. Es ist ja immer wieder so ein bisschen, also ich weiß ich nicht, es gibt Vernetzungsgruppen oder über den VLSP kommen da manchmal so Anfragen rein, Listen von queersensiblen Therapeutinnen oder wo finde ich wie eine rassismussensible Therapeutin und so weiter und so fort. Kennst du Anlaufstellen, wo Menschen da vielleicht Übersichten bekommen können oder auch andersrum Anlaufstellen, wo Menschen sich hinwenden können, wenn sie eben eine Diskriminierung erleben in der Therapie zum Beispiel?
Genau, also so Listen sozusagen, das gibt es noch viel zu wenig, würde ich denken. Ich finde, ein ganz interessantes Projekt ist QueerMeet. Das ist eine Webseite oder ein Verzeichnis von Behandelnden, nicht nur PsychotherapeutInnen, sondern auch im medizinischen Bereich. Und da können eben PatientInnen ihre Behandelnden eintragen, wenn die denken, dass die besonders zum Beispiel queersensibel oder eben auch rassismussensibel sind. Das heißt, das ist so eine Möglichkeit, um nach geeigneten Personen zu suchen. Was jetzt so Beschwerden angeht, in der Psychotherapie gibt es die Möglichkeit, sich bei der jeweiligen Psychotherapeutenkammer zu melden. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn meine Therapeutin oder mein Therapeut ja wirklich etwas, ja, wahrscheinlich justiziables oder also berufsrechtlich Schwieriges macht. Dann würde das nämlich in der Kammer eine Anwältin prüfen und dann dem Vorstand der Kammer vorlegen. Und dann gibt es unter Umständen berufsrechtliche Konsequenzen für die Therapeutin oder den Therapeuten. Das finde ich bei groben Verstößen auf jeden Fall wichtig, dass man so etwas macht. Aber es klingt natürlich jetzt auch an, das ist schon, also es ist nicht niedrigschwellig, ne? Und es ist immer klar, wenn was passiert, dann geht es in diese berufsrechtliche Richtung. Aber natürlich gibt es sonst auch andere Beratungsstellen. Also wenn ich in der Psychotherapie diskriminiert werde, dann kann ich mich natürlich an Antidiskriminierungsstellen wenden und da Beratung in Anspruch nehmen.
Vielen Dank. Hast du das Gefühl, es gibt noch irgendwas zu dem Thema, worüber wir noch nicht gesprochen haben, irgendwas, was du noch loswerden wollen würdest?
Wir haben jetzt viel abgegrast, ne? Ich glaube, allgemein ist mir noch wichtig, als Psychotherapeut, natürlich, also eigentlich sollte klar sein, dass ich innerhalb meines Therapieraums versuche, Diskriminierung nicht zu replizieren und wenn es mir doch passiert, dann einen für meine PatientInnen fairen Umgang damit zu finden. Ich glaube aber, dass das allein nicht ausreicht. Ich finde schon, dass wir als PsychotherapeutInnen verpflichtet sind, auch außerhalb der Therapie für Antidiskriminierung einzutreten, sei es jetzt im Studium, in der Ausbildung, Weiterbildung, aber auch eben in der Forschung muss das stärker in den Fokus gerückt werden. In der Berufspolitik, da bewegt sich gerade ein bisschen was, aber da sollten wir auch auf jeden Fall noch mehr tun. Und vielleicht auch insgesamt also mehr von unseren Erkenntnissen in Gesellschaft und Politik einbringen. Ich glaube, das ist unsere Verantwortung, der sollten wir nachkommen.
Das ist doch ein richtig schöner Schlusssatz. Vielen Dank.
Danke dir.